Im April 2026 war eine große Wahl in Ungarn und es ist ein Stück weit ein neuer ungarischer Regent gewählt worden, nach 16 Jahren Viktor Orbán, der Peter Madja. Und für die Ungarn hat sich die Frage gestellt, wie ist dieser neue ungarische Regent? Was sind die Grundsätze seiner Regierung? Welche Kultur möchte er prägen? Welche Umgangsformen, nach welchen Prinzipien möchte er handeln? Eine ähnliche Frage stellt sie, wenn im Matthäusevangelium in Kapitel 5 der neue König durch die Dörfer von Israel geht und sagt, er verkündet die Botschaft des Reiches der Himmel. Der Jesus stellt in der Bergpredigt die Grundsätze von seinem neuen Reich vor. Manche sagen sogar, in der Bergpredigt steht er die Verfassung von seinem neuen Reich vor. Er ist der, der den Menschen vorher sagt, wie es in seinem Reich zugeht. Und er ermutigt die, dass du seine Prinzipien, dass du sein Reich, die Prinzipien seines Reiches hineinnimmst in dein Reich. Weil nämlich der große Unterschied ist, dass alle Bürger, die in diesem Reich vom Herrn Jesus sind, sind freiwillig in diesem Reich. Der große Unterschied zu diesem irdischen Reich, in dem wir leben, ich bin Österreicher, ihr werdet sagen, ihr seid ja freiwillig Bayern oder Deutsche, aber es stimmt nicht, wir sind geboren. Dieser Reisepass, der ist nicht mittlerweile schon gelocht, nicht mehr gültig, aber ich bin geboren als Österreicher. Aber die Bürger von diesem Reich sind freiwillig dabei und das sieht man am Ende von dem Abschnitt davor, Matthäus 4,22, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und sie folgten ihm nach. Die Menschen, die in diesem Reich dabei sind, sind Menschen, die begonnen haben, ihr Vertrauen auf diesen König zu setzen und zu sagen, ja, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihm gehorchen. Und unsere Herausforderung ist jetzt, seine Prinzipien von diesem Reich hineinzunehmen in unser persönliches kleines Lebensreich. Die Carola und ich haben 2019 ein Haus gekauft, ein altes Haus mit 210 Quadratmetern und 8000 Quadratmeter Grund. Und ihr kennt es sicher auch aus Bayern, ein Stück weit der Österreicher denkt so, my home is my castle, da, das ist unser kleines Reich. Und der Jesus möchte, dass ich seine Kultur von seinem Reich hineinnehme in mein kleines Reich da im Mühlviertel. Dass ich die Art, wie er mit Menschen umgeht, die Art, wie er möchte, dass wir als Mann und Frau, wie wir als Familie miteinander umgehen, hineinnehmen und seine Prinzipien in unserem kleinen Familienreich umsetzen. Und er möchte auch, dass wir seine Regierungsform, die Art, wie er ist, auch in unsere Gemeinden hineinnehmen und in seinen Gemeinden umsetzen. Und das, was ein roter Faden durch die Bergpredigt ist, ist das Wort Gerechtigkeit. Wenn ich, egal welche Nachrichten du liest und ob du Nachrichten liest, da sind wir sich einig, die Regierungsform in dieser Welt, da ist der rote Faden Ungerechtigkeit. Mein Motto ist, mich so wenig wie möglich mit Tagespolitik zu beschäftigen und trotzdem bekomme ich das mit. Aber der Herr Jesus, sein roter Faden durch diese drei Kapitel ist Gerechtigkeit. Ein Lebensmotto von meiner Frau und von mir ist Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und ich habe immer den Fokus auf dieses, ja, ich möchte nach dem Reich Gottes trachten, betont und habe dabei den zweiten Teil von dem Satz vergessen, und seiner Gerechtigkeit. Der Jesus möchte, dass wir seine Gerechtigkeit in unserem Leben umsetzen. In Matthäus 5,17 sagt er, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste sein im Reich Gottes. Wer sie aber tut und andere Menschen lehrt, der wird groß heißen im Reich Gottes. Also der Jesus sagt, du wirst im Reich Gottes einen besonderen Platz haben, wenn du seine Prinzipien umsetzt und andere lehrst, dies auch in ihrem Leben umzusetzen. Und es heißt in Matthäus 5, 48, den Vers werden wir heute noch mehr behandeln, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und zusammenfassend, es könnte eventuell das Ende, so ein inoffizielles Ende der Bergpredigt sein in 7,12. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Also der Anspruch, ich habe es ja auf der Folie schon stehen, der Anspruch ist sehr sportlich und sehr hoch in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist, oder das Reich Gottes ist ein Miteinander von Bürgern, die freiwillig in diesem Reich sind, mit sehr anspruchsvollen und hohen Moralvorstellungen, die wir gemeinsam leben sollen. Ich habe den Eindruck, dass wir Christen manchmal gefährdet sind, die hohen Ansprüche des Neuen Testaments etwas abzumildern oder zu relativieren. Mir persönlich geht es zumindest so. Aber die Bergpredigt lässt relativ wenig Spielraum zum Abmildern oder zum Relativieren. Besonders unser zweiter Vortrag nach der Mittagspause wird uns ganz besonders herausfordern. Matthäus 5b, ab 5,17. Und das ist was Faszinierendes an der Bergpredigt oder an der christlichen Botschaft. Auf der einen Seite sind wir eingeladen oder sind wir Teil von einem Reich mit den allerhöchsten Moralvorstellungen, ein Stück weit wie ein Elite-Reich, wo der Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wo euer Vater im Himmel vollkommen ist, ein vollkommenes Leben. Und gleichzeitig ist die Eingangsschwelle in dieses Reich ganz niedrig. Es ist jeder willkommen. Es ist nicht wie auf einem Elite-Gymnasium, wo du beim ersten Fehler Verwarnung bekommst und beim zweiten Fehler rausgeworfen wirst. Es herrscht in diesem Reich gleichzeitig dieser Anspruch, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, und auf der anderen Seite ein gnädiges, barmherziges Miteinander, wo dir deine Fehler verziehen werden. Und der Anspruch ist, oder die Idee ist, dass wir diese Prinzipien der Bergpredigt hinein in unser persönliches Reich nehmen, in unser Familienleben, in das, wie wir unsere Umgangsformen gestalten, in unser Gemeindeleben, ein Stück weit auch nach außen, wie wir in unserer Nachbarschaft leben, am Arbeitsplatz. Eben, weil ich freiwillig Bürger von diesem Reich bin und freiwillig diesem König gehorchen möchte. Doch bevor es zu diesem anspruchsvollen zweiten Teil von Matthäus 5 kommt, dieses Tun, kommt der erste Teil von Matthäus 5, das Ist. Glückselig sind, denn ihrer ist, denn sie werden. Also dieses Verb Sein, die verschiedenen Formen von Sein, kommen wiederholt vor. Ich möchte es kurz vorlesen, die Seligpreisungen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Die Seligpreisungen, diese wunderbaren Nachrichten, die der Jesus da verkündigt, sagen nicht, streng die an, so zu leben, sondern sie sagen, dass die Menschen, von denen er hier redet, die sind bereits so. Und er sagt, diese Menschen sind in einer guten Verfassung und darum sind diese Menschen, können sie diese Menschen glücklich schätzen. N.T. Wright sagt, Jesus sagt, du bist bereits so und darum kannst du dich glücklich schätzen und feiern. Der Jesus spricht hier von Menschen, die die Eigenschaften bereits haben, die nötig sind, um ein Bürger dieses Reiches zu sein. Das Christentum bedeutet nicht, ich muss mich anstrengen, diese Eigenschaften halbwegs zu erfüllen, damit ich ein Teil von diesem Bürgerreich sein kann, sondern Jesus sagt, ihr habt diese Eigenschaften und aufgrund dieser Eigenschaften könnt ihr ein Bürger in diesem Reich sein. Ein Stück weit eine abgeänderte Form von der Wiedergeburt, von dem Johannesevangelium spricht, aber die Wiedergeburt ist die Basis, dass wir ein Teil von diesem Königreich sein können. Ich habe letztes Jahr in der Gemeinde Loik eine Predigt gehalten am Sonntag und ich habe nur den zweiten Teil, den ich heute nach der Mittagspause halten werde, gehalten, weil es ja nur ein Sonntagspredigt war. Und der Christoph Hochmuth ist hergekommen und hat mich ermahnt und hat gesagt, Samuel, du überforderst die Menschen und du kannst die Menschen, wir haben schon viele Jahre genug gehört, was wir nicht alles tun sollen. Du musst den Menschen helfen und ihnen erklären, wie sie das tun können. Und ich habe sofort gewusst, was er meint, und gesagt, Christoph, du hast vollkommen recht, das wäre im ersten Teil gewesen. Jetzt haben wir sozusagen den ersten Teil, die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind die Basis für diesen anspruchsvollen Teil vom zweiten Teil vom Kapitel 5. Dieses griechische Wort Makarios bedeutet, dass du glücklich bist oder happy, einfach eine tiefe Freude, ein Zustand von einer tiefen Freude, den nur Gott schenken kann, von einer tiefen Zufriedenheit. Und der zweite Bedeutung ist, dass man jemandem Glück zuspricht, also dass man jemandem gratuliert. Also der Jesus spricht dir zu, dass man dir gratulieren kann. Ein Freund von mir oder Bekannter von mir, der Franz aus Steyr, hat mir vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von seinem Sohn als Bräutigam mit seiner neuen Schwiegertochter, mit seiner Frau. Und er und seine Frau hat eben dabei eine Freudestrahl. Man hat das Gefühl, der Franz ist fast nur glücklicher wie das Brautpaar. Und ich habe ihm einfach dann gratuliert. Und so ist jemand wirklich glücklich zu schätzen. Der Jesus gratuliert uns, weil wir diese Eigenschaften haben. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was sind denn das für Eigenschaften, die der Herr Jesus da in den Mittelpunkt stellt und welche Art von Menschen gratuliert der Herr Jesus hier am Beginn der Bergpredigt? Und besonders auffallend ist eben gleich der Vers 3. In Vers 3 heißt es, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir kennen das Wort arm, nicht geistlich arm, sondern materiell arm. Das ist das erste oder eines der ersten Dinge, wie wir Menschen uns einander beurteilen, unbewusst. Welches Auto fährt derjenige, welches Gewand hat er, welche Art von Urlaub macht er, welchen Job hat er. Das ist alles irgendwie schon abgespeichert, wie in unserer materialistisch geprägten westlichen Welt, wie arm oder reich ist ein Mensch. Doch das, was letztendlich relevant ist, oder was von dem hier der Jesus spricht, ob jemand geistlich arm ist. Der Jesus sagt, die allererste Gruppe, Haupteigenschaft von den Bürgern des Reiches Gottes ist, dass sie Menschen, die sie selbst eingestehen, ich bin geistlich arm. Ich habe Gott nichts zu bringen. Menschen, die sie vor Gott hinstellen und anerkennen, ich bin bettelarm. Also ich komme ein Stück weit mit leeren Hosentaschen und mit leeren Händen zu Gott und mir ist bewusst, es gibt eigentlich von mir selbst kein Argument, warum ich Teil von diesem Himmelsreich sein kann. Es ist reine Gnade, dass ich ein Teil da drinnen, ein Bürger von diesem Reich sein kann. Wir kennen die Kritik an der Gemeinde an Laodicea in Offenbarung 3, dass sie eben lauwarm ist und dass Christus sie ausspeien wird. Aber es gibt einen anderen Aspekt, der sehr interessant ist. In Offenbarung 3,17 heißt es nämlich, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Doch du weißt nicht, dass du eigentlich der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Das heißt, da hat es eine Gemeinde gegeben im ersten Jahrhundert, die irgendwann von sich gedacht hat, sie ist reich und sie brauchen nichts. Und sie haben diesen Hauptaspekt des Evangeliums und diesen Hauptaspekt dieses Reiches Gottes vergessen, dass sie eigentlich mit leeren Händen zu Gott kommen. Das alttestamentliche Wort oder hebräische Wort heißt Ani, besitzlos, arm, notleidend, elend. Menschen, wie im Psalm 40, 18, wo es heißt, ich bin elend und arm, aber der Herr denkt an mich und meine Hilfe und mein Erretter bist du, mein Gott. Und mir fällt da eine Kindheitserinnerung ein, oder eine Jugenderinnerung in meiner Zeit im Gymnasium in Riedimingreis. Ich war ein eher durchschnittlicher Fußballer, aber ganz selten habe ich wählen dürfen im Turnunterricht. Meistens habe ich mir die Gurten erwählen dürfen. Aber ich habe einmal wählen dürfen und ich habe natürlich sofort den Zadrazil, den besten Fußballer von unserer Klasse, gewählt. Und der hat sich zu mir hergestellt und wir haben dann weitergewählt. Und der Zadrazil hat so seinen Ellbogen auf mein Schulter da und hat mir angeschaut und gesagt, geh Samuel, du bist schon froh, dass du mich in deinem Team hast. Das werde ich nie vergessen. Aber, und ich war natürlich total froh, darum habe ich ihn ja gewählt. Ich bin überzeugt, in der Ewigkeit wird niemand beim Herrn Jesus stehen und sagen, geh Jesus, du bist schon froh, dass du so einen tollen Typen wie mich in deinem Team hast. Wird keiner, kein einziger sagen. Und das ist die Haupteigenschaft der Bürger im Reich Gottes, dass wir wissen, es gibt nichts, auf das wir selber stolz sein können. Wir haben Gott nichts zu bringen. Und diesen Menschen verspricht der Jesus, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das habe ich gemeint mit einer ganz niedrigen Eingangsschwelle. Es ist ein Reich mit sehr, sehr hohen, anspruchsvollen Eigenschaften. Ihr nun sollt vollkommen sein, wo euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist die Art und Weise, wie dieses Leben da drinnen geprägt ist, das Ende von Kapitel 5, 5, 48 und der Beginn von Kapitel 5, ihr nun soll, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jemand hat einmal gesagt, es ist die Belohnung eines bußfertigen Lebens. Es ist die Belohnung, der Jesus möchte dich belohnen und möchte von Herzen gratulieren, wenn du bereit bist zur Buße. Wenn du in deinem Herzen immer wieder bereit bist, anzuerkennen, wie es wirklich um dich steht, geistlich. Eine realistische Selbsteinschätzung zu haben und bereit sein, sie im Licht der Bibel oder im Licht Gottes sich selbst zu beurteilen. Das ist ein Schlüsselsatz, den ich für mein Leben gelernt habe, die Belohnung eines bußfertigen Lebens. Das ist ein Hauptaspekt, warum mein Leben, mein Familienleben, mein Eheleben, mein Gemeindeleben so lebenswert und qualitätsvoll ist, weil ich gelernt habe, mich zu entschuldigen, weil ich gelernt habe, Kritik zuzulassen, weil ich gelernt habe, Buße zu tun und an mir und meinem eigenen Charakter und meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Da beginnt die wahre Gerechtigkeit, dass ich anerkenne und verstehe, dass ich selbst in der Tiefe meines Wesens eigentlich ungerecht bin. Früher habe ich doch, die Seligpreisungen ist einfach eine Liste von Eigenschaften und ich pick mir einfach eine oder zwei Eigenschaften heraus, die zu meinem natürlichen Naturell passen und sage, ja, ich bin glückselig, ich kann mich glücklich schätzen. Aber ich denke, ein Interpretationsversuch ist, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Eigenschaften. Zum Beispiel die nächste Seligpreisung, dass der Herr Jesus sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und in erster Linie denke ich, dass es ein Versprechen ist vom Herrn Jesus an alle Menschen, die Leid und Schmerz oder eben Ungerechtigkeit ertragen müssen in dieser Welt. Der Jesus sagt, du bist zu beglückwünschen, auch wenn die äußeren Umstände eigentlich das Gegenteil sagen. Die äußeren Umstände, deine Gesundheit, dein Körper, deine Arbeitssituation, dein Partner, deine Familie, was immer dir Sorgen und Nöte bereitet, eigentlich laut schreit, sei traurig, sei niedergeschlagen, alles spricht dagegen, sagt der Jesus, du bist zu beglückwünschen, weil du getröstet werden wirst. Er ist schon jetzt dabei, in diesem Reich, und begleitet die und tröstet die. Aber eines Tages wird dieses noch unsichtbare Reich sichtbar werden und dann wird er die endgültig trösten. Aber ich glaube, dass es nur eine zweite Ebene gibt, die der Jesus damit meint. Im Kontext der Bergpredigt, im Kontext von diesem roten Faden Gerechtigkeit, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Da ist der Jesus sagt, du bist zu beglückwünschen und du kannst froh und happy sein, wenn du über dich selbst traurig bist. Glückselig die über sich selbst Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Der Lohn eines bußfertigen Lebens. Ein Mensch, der begonnen hat, traurig zu sein über die Art, wie er, der unzufrieden ist mit sich selbst, der traurig ist und sagt, warum bin ich eigentlich nicht so, wie Gott mich haben will? Warum fällt es mir so schwer, meinen Partner so zu lieben, wie ich mir es eigentlich vorgenommen habe? Warum fällt es mir so schwer, meine eigenen Vorsätze meinen Kindern und meinen Mitmenschen gegenüber umzusetzen? Ein Mensch, der aufrichtig über sich selbst traurig ist, dem verspricht der Herr Jesus, der wird Trost finden. Im Evangelium und in der Bergpredigt und im Neuen Testament. Ich werde die nächste Seligpreisung überspringen und die übernächste machen, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir haben schon mehrmals gesagt, dass es um Gerechtigkeit geht, um den richtigen Umgang miteinander und mit Gott. Und die Frage, die ich euch im ersten Vortrag mitgeben will, bist du jemand, der aufrichtig in seinem Inneren hungert und dürstet nach einem Leben, das Gott gefällt? Habe ich auch nach vielen Jahren geistlichen Lebens nur den Wunsch, geistlich zu wachsen? Oder sage ich, ja, es werden eh nicht mehr so viele Jahre sein, die ich noch leben werde, es passt schon so, wie es jetzt ist. Sondern ein aufrichtiges Hungern und Dürsten, dem Herrn Jesus nur ähnlicher zu werden. Ein aufrichtiges Hungern und Dürsten, die Dinge nur in Angriff zu nehmen, die ich schon so viele Jahre hinausgeschoben habe in meinem eigenen Leben. Charakterprobleme, die mich seit Jahren oder Jahrzehnten quälen und beschäftigen. Im Alten Testament hat Gott dem Volk Israel ein Land versprochen, ein Land, wo Milch und Honig fließen, ein Land voller Segen. Und am Weg zu diesem Land hat es ein paar befestigte Städte gegeben, die ihnen massiv im Weg standen sind, diese Städte, dieses Land des Segens zu erreichen. Und auch wir haben in unserem Leben befestigte Städte in unseren Herzen, in unseren Charaktereigenschaften, Dinge, die uns seit Jahren im Weg sind, wirklich Segen zu haben. Es kann sein, dass es unser Zorn ist, es kann sein, dass es Bitterkeit ist, es kann sein, dass es Habsucht ist oder eine tiefe Form von Egoismus oder schlecht reden über andere. Und der Jahwe im Alten Testament hat das Volk Israel aufgefordert, um diese große befestigte Stadt Jericho zu ziehen, ein zweites Mal zu ziehen, immer wieder zu ziehen und am letzten Tag siebenmal zu ziehen. Ein Stück weit hat er sie aufgefordert, diese Städte, die sie abhalten, diesen Segen zu erlangen in einem Leben, zu beginnen zu hassen. Und er war es, der dann diese Stadt, befestigte Stadt, eingerissen hat. Und ich glaube, die Herausforderung ist, selber traurig zu sein über sich selbst, zu hungern und zu dürsten nach einem Leben, das Gott gefällt. Ich möchte euch nur eine Geschichte erzählen, die vor ein paar Jahren passiert ist. Ich war mit meiner Familie auf der österreichischen Glaubenskonferenz in St. Johann und ich habe, glaube ich, Kopfweh gehabt und wollte mal Pause haben und habe mich rausgesetzt auf dem Parkplatz, war so ein öffentlicher Parkplatz an einer Straße und habe das Auto zugemacht und habe den Sitz so zurückgeschoben und bin so hinter der B-Säule vom Auto gewesen und habe die Augen zugehabt Und auf einmal höre ich einen Mann schimpfen und mache die Augen auf und sehe einen Familienvater mit seiner Frau und seinen Kindern, den ich vor ein paar Minuten noch drinnen am christlichen Büchertisch gesehen habe, wie er seine Frau anschnauzt und wie er seine Kinder anschnauzt. Mutterseelen alleine am Parkplatz. Und der Gedanke, der mich durchzuckt hat, war, das könnte ich sein. Das hätte mir genauso passieren können, schlecht gelaunt, enttäuscht von mir selbst, enttäuscht von meiner Frau oder von dem, wie es gerade anstrengend ist mit den kleinen Kindern. Und das hat mich so ertappt, das war wie ein Spiegel, wie eine Spiegelfamilie, wie er seine Frau anschnauzt und lieblos ist zu ihr. Und ich habe fast, weiß nicht, ob ich weinen habe müssen, aber ich war wirklich extrem bewegt und beschämt. Ich habe die wegfahren lassen, habe meinen Sitz wieder aufgerichtet, bin reingegangen, gebetet und ich bin durch den Büchertisch gegangen und sehe ein Buch, Liebevoll Leben. Ich habe gewusst, das Buch ist für mich. Ich brauche das Buch. Habe das Buch gekauft. Carola wirft mir mal vor, ich lese meine Bücher nie zu Ende. Das Buch habe ich bis heute nur 60 Seiten gelesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was drinsteht. Aber ich weiß, diese 60 Seiten haben ausgereicht, dass der Jesus mir geholfen hat, wieder deutlich liebevoller mit meiner Frau und mit meinen Kindern zu sein. Aber das, was ausschlaggebend war, eine Traurigkeit über mich selbst, mir anzuerkennen, ich habe Gott, was bin ich für ein schäbiger Mensch, ich habe dir nichts zu bringen, und was auch nötig war, ein Hunger und ein Durst. Vater, ich möchte so eigentlich so sein, wie du es dir wünschst, so ein Ehemann zu sein, den du dir für die Carola wünschst. Ich möchte so sein, wie du es dir für, so ein Vater sein, wie du es dir wünschst für meine Kinder. Ich möchte euch, ist egal, was ihr in ein paar Wochen nur wisst von diesem Gemeindetag, aber ich möchte euch, dass ihr zumindest merkt, zwei Verse, der Beginn von Matthäus 5 und das Ende von Matthäus 5. Weil dies ist der Kreislauf meines persönlichen Christenlebens. In diesen zwei Extremen pendelt mein Leben oder mein Tag immer hin und her. Ich stehe am Morgen auf und ich habe das Gebet, Vater, ich möchte so vollkommen sein, wie du vollkommen bist. Und bereits in den ersten Minuten, meistens während ein Frühstück, merke ich schon, es gelingt mir nicht. Ich kann nicht so sein, wie so ein vollkommener Ehemann und Vater sein, wie du es von mir, dir wünschst von mir. Und ich komme wieder zurück zu dem Beginn von Matthäus 5. Vater, ich habe dir eigentlich nichts zu bringen. Ich bin bettelarm, es ist reine Gnade, dass ich mit dir unterwegs sein darf, dass ich Bürger von diesem Reich sein darf. Aber ich beginne wieder, nachdem ich Buße da habe, nach dem vollkommenen Ideal zu streben. Ich höre nicht um Viertel über sechs oder halb sieben auf und sagen, es ist eh wurscht, wie ich lebe. Sondern der Tag beginnt erst und ich möchte wieder diesem Ideal nachfolgen, so zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und um Viertel über sieben, um dreiviertel neun, immer wieder im Laufe vom Tag, kehre ich wieder zurück, Vater, ich bin gescheitert, ich möchte Buße tun, aber ich möchte wieder beginnen, deinem Ideal nachzufolgen. Die Belohnung eines bußfertigen Lebens, das ist das, was unser Familienleben, das Reich, das Böckreich in Niederkappel, im Mühlviertel ausmacht. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft, Haupteigenschaft sein sollte, auch von unseren Gemeinden. Dies möchte ich mitgeben, dass die Bibel ausgewogen ist, wenn wir Gemeinden sind, da in Niederbayern oder in Österreich, die nur die Gnade betonen, die nur betonen, Christus hat alles für dich getan, es ist ganz egal, wie du lebst, dann wäre das nicht ausgewogen. Wenn wir unsere Geschwister nur sagen, wie sie leben müssen, dann würde es die Geschwister massiv überfordern. Die Bibel ist ausgewogen und in dieser, vor allem das Neue Testament, und es ist wunderbar, in diesen Prinzipien der Bergpredigt des Neuen Testaments zu leben, weil wir beides brauchen. Und dieses Ausgewogene, in der Gnade zu leben, aber in diesem Wunsch, diese Prinzipien des Neuen Testaments auf eine anspruchsvolle Art in unserem Leben umzusetzen.